Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast-Projekts zu Living History of Cardiology in Austria, einem medizinhistorischen Projekt der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Dieser Podcast wird produziert vom Mitmedia Verlag. Heute widmen wir uns einem Kardiologen, der von der Grundlagenforschung über die klinische Praxis bis hin zur Arbeit an internationalen Leitlinien viele Bereiche der Kardiologie oder auch der Medizin insgesamt abdeckt. Universitätsprofessor Dr. Helmut Baumgartner. Mein Name ist Sebastian Bocconi und ich freue mich, dass ich mich dazu mit der Historikerin Johanna Meyer-Lenz und dem Kardiologen Harald Gabriel unterhalten darf.
Wir haben jetzt schon einige Kollegen und Kolleginnen interviewen dürfen. Ich möchte ganz kurz wiederholen und auch den Faden erklären, warum wir diese Persönlichkeiten ausgewählt haben. Wir sind ausgegangen von der Geschichte der Kardiologie in Österreich, beginnend Professor Fellinger, Professor Keindl, und haben da den ersten Oberarzt von der Klinik Keindl, Professor Kühn, im Interview gehabt. Als nächstes war dann Professor Maurer, der 1993 Keindls Nachfolger wurde. Dann haben wir Professor Probst gehabt, der ganz entscheidend unter Keindl und dann auch unter Maurer in der Arrhythmologie und in der Corona-Intervention tätig war. Dann haben wir einen kurzen Schwenk gemacht zu einem benachbarten Gebiet der Kardiologie, ohne die Kardiologie allerdings nicht denkbar ist, nämlich die Herzchirurgie. Professor Wollner hat sehr wortreich erklärt, wie der Zusammenhang bestanden hat. Dann haben wir eine nächste Generation ins Boot geholt und mit Irene Lang jemanden gehabt, der unter Keindl begonnen hat und Professor Maurer dann ihre Expertise vertiefen konnte. Und jetzt sind wir, und da schließt sich der Kreis, jetzt sind wir bei Professor Baumgartner, der bei Kühn begonnen hat, also dem ersten Oberarzt, der dann nach L.A. gegangen ist, zu Professor Maurer, der dann nach Linz gegangen ist und dann nach Wien gegangen ist, zu Professor Maurer. Also wir haben einen Kreis, der sich schließt, und wir hoffen, dass wir eine Fortsetzung in der nächsten Staffel Ihnen präsentieren können.
Wo wir jetzt zu der kardiologischen Karriere übergehen, von Helmut Baumgartner ein ganz kurzer Einschub in Bezug auf seine Biografie, auf seinen Werdegang. Wir haben ja die Frage gestellt, wie sind Sie denn zur Kardiologie gekommen? Und er erzählte, er stammt aus St. Pölten, seine Familie ist akademisch, auch medizinisch orientiert. Und er sagt, es hat ihn sehr geprägt, ein Verwandter, der also Hausarzt war, und diese Hausarztfunktion, die Begleitung von Patienten von der Geburt quasi bis zum Tod, das hat ihm sehr imponiert. Und er hatte eigentlich diesen Wunsch, in dieser familiären, menschlichen und gleichzeitig auch fachlichen Beziehung zu den Patienten zu stehen und in seiner Imagination, also das Bild des Hausarztes, als Ideal vor sich gehabt. Und auf der anderen Seite einen Bezug zu seinem Großvater, der biologisch sehr stark orientiert war und ihn mit in den Wald genommen hat und er dort seine Liebe also zur Natur und zur Biologie entdeckt hat und das beides miteinander verbunden hat. Und eigentlich wollte er gar nicht in die Forschung. Er hat das Realgymnasium in St. Pölten besucht und war ein Schüler, der, sagte er, von seiner Schulzeit nicht ganz besonders begeistert war, aber er ist einfach so locker mitgegangen bis zur Matura und dann eben Medizin in Wien studiert. Und zwar von 1976 bis 1981. Und 81 hat er promoviert. Und nun nach der Promotion geht es ja darum, welche Ausbildung mache ich, in welchen Turnus gehe ich und wo mache ich den Turnus.
Genau, nach dem Studium in Wien begegnet Helmut Baumgartner zunächst einmal der Ärzteschwemme. Und er beginnt dann den Turnus bei den Barmherzigen Schwestern in Linz. Dort ist er fasziniert von den Vorträgen seines späteren Mentors, Professor Peter Kühn, und kommt dann auch in dessen Abteilung.
Auf der anderen Seite war es gar nicht so einfach, eine Stelle zu finden, weil du eben sagtest, es war Ärzteschwemme. Und er und seine Frau haben sich gemeinsam beworben. Und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern hat erstmal gesagt, ja, setzt euch auf die Liste. Und wir haben also da Probleme und so schnell geht das nicht. Und dann konnten sie den Turnus machen. Und hatten aber dann das Glück, dass der ein oder andere Arzt, der dann in Linz im Grunde genommen für die Abteilung vorgesehen war, wie Herr Kühn ja auch erzählte, dann doch irgendwie die Stelle wechselte, sodass man überraschenderweise ihn dann gefragt hat, willst du da einsteigen und dann kannst du also dort auch eine Stelle bekommen. Und das hat er dann gemacht. Und er hat auf der einen Seite diese Ausbildung gemacht, die klinische Ausbildung und so weiter. Und während dieser klinischen Ausbildung hat er sich dann auf dieses Doppler-Echo quasi nochmal ein neues Paradigma innerhalb also der Echokardiographie spezialisiert und dann geschaut, welche Aussagen kann ich denn über die Echokardiographie und über das Doppler-Echo machen und dazu eben diese experimentellen Studien. Das Interessante ist, das Labor wird jetzt im Krankenhaus eingerichtet und Kühn über seine Beziehung und dann wird also jetzt, ich sag nochmal, die Pumpe eingerichtet und das ist interessant, wenn wir jetzt an den Chirurgen rübergehen, erstmal das Pumpenmodell, das dem Herzen nachempfunden ist und später kommt er ja zu dem anderen Modell in L.A., Also, und daran wird gearbeitet. Und wie er das jetzt erzählt, ich glaube, das sind Spezialisten nochmal auflösen. Vielleicht, Harald, kannst du noch was dazu sagen? Diese Versuchsanordnung, die sie da machen.
Er hat in seiner Abteilung, die er in Linz aufgebaut hat, wie wir in der Folge auch hören, Experten gesucht oder hat Kollegen gesucht, die die Echokardiographie vorantreiben, da das Katheterlabor, das Herzkatheterlabor, zu der Zeit in einem anderen Krankenhaus in Linz verortet war. Das heißt, Helmut Baumgartner hat die Echokardiographie dort aufgebaut und die Experimente, die quasi vom Kunstherzprojekt abgeleitet, pumpenähnliche Modelle waren, wo man hämodynamische Flussmodelle gehabt hat, die zum Beispiel Strömungshindernisse, wie wir sie beim Herzen kennen, die Aortenstenose klassischerweise nachstellen. Er hat dann Klappenmodelle verwendet, die er in dieses Modell einsetzen konnte, gemeinsam mit Heinz Schiemer. Und da haben sie Flussmessungen gemacht, wo sie dann eben verschiedene Druckgradienten gemessen haben. Das hier explizit auszuführen, würde zu weit führen. Ja? Aber dieses Modell war ganz entscheidend dazu, um zu validieren, welche Veränderungen können auftreten und welche Einflüsse sind hier hämodynamisch wirksam.
Aber hören wir, wie er es selber beschreibt.
Naja, das war eine Pumpe. Am Anfang haben wir sogar ein Kunstherz genommen, also eine erste Phase, dass er die Pumpe dargestellt hat und dann Ausgleichsgefäß, damit man Compliance modellieren konnte. Und dann ging halt diese Schläuche rum, wo man dann was einschrauben konnte und unterschiedliche Dinge einbauen konnte, die simuliert haben, verengte Klappen, undichte Klappen, alle möglichen Dinge haben wir da drinnen dann modelliert und dann mit Ultraschall gemessen und das mit der tatsächlichen Hämodynamik oder den gemessenen Flüssen zu korrelieren. Und das war eine ganz spannende Phase. Wir haben damals, gab keine breite Forschung auf dem Gebiet. Das waren so einzelne Kliniken und wir haben mit Schweineblut begonnen. Also wir sind dann in den Schlachthof gefahren und haben also Schweineblut geholt, um das da in diesem Modell einzubringen, um die Untersuchungen zu machen, um Blutkörperchen zu haben für die Doppleruntersuchung. Und das war ein aufgelassenes Krankenzimmer, das er uns da zur Verfügung gestellt hat, in dem wir das aufbauen konnten und das auch stehen bleiben konnte. Das war also durch Umbauten, war das damals nicht benutzt. Und das war eine ganz, ganz spannende Phase, da mal in diese Arbeit einzusteigen. Und das war vor allem eine ganz tolle Partnerschaft mit Heinz Schiemer.
Es ist jetzt vielleicht wichtig zu erwähnen, dass dieser Heinz Schiemer initial beim Kunstherzprojekt mit dem Thoma in Wien tätig war. Heinz Schiemer ist die gleiche Generation wie Helmut Baumgartner und begleitet ihn über viele Jahrzehnte mit gemeinsamen Projekten.
Und das weitere jetzt Spannende ist, dass er aber jetzt so viel Gefallen daran findet, dass er dies zu seinem Forschungsthema macht. Auch selber dann der Überzeugung ist, das muss ich erweitern. Ich muss also da noch einen Studienaufenthalt an den entsprechenden Stellen in den USA machen. Das erklärt er dann noch, warum gerade USA, und bewirbt sich dann. Und das ist das, glaube ich, was jetzt in der nächsten Passage kommt. Das ist mit einigen Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden.
Genau. 1989 erhält Helmut Baumgartner ein Erwin-Schrödinger-Stipendium. Das ist, wie erwähnt, in einem Interview ein sehr praktisches Stipendium, weil sich die Förderhöhe nach dem Aufenthalt richtet und kein Fixum darstellt. Also man kann davon leben, hat er, glaube ich, salopp gesagt. Eine der Voraussetzungen für dieses Stipendium ist die Einladung einer exzellenten ausländischen Forschungsstätte. Im Fall von Helmut Baumgartner handelt es sich dabei um das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, wo er bei Professor Gerald Maurer, ihr habt es erwähnt, tätig wird. Ich darf an dieser Stelle noch einmal auf Folge 3 unserer Podcast-Serie verweisen, wo ihr mit Gerald Maurer gesprochen habt und wir das thematisiert haben. Dieser Aufenthalt in den USA sollte die wissenschaftliche Laufbahn von Helmut Baumgartner entscheidend prägen. Es war aber gar nicht so einfach, von einem Haus aus, das keine Universitätsklinik ist, einen Forschungsaufenthalt im Ausland zu verwirklichen.
Das war natürlich gar nicht so einfach, das von einer solchen Abteilung zu bewerkstelligen. Also ich weiß nicht, was er darüber erzählt hat. Ich musste von ihm diese freie Zeit bekommen. Das war ja nicht üblich dort. Also das war irgendwie klar, so richtig vernünftig machen kann man nur etwas in einem Jahr. Aber er hat mir nicht zugestehen können, wirklich ein Jahr wegzugehen, auch von der Verwaltung her. Und da musste man es finanzieren irgendwie. Also ich musste dann parallel an verschiedenen Fronten kämpfen, ein Stipendium zu bekommen, diese Genehmigung doch im Haus zu bekommen, da vorübergehend weg zu sein und eine Stelle zu finden, wo man hingehen kann. Und ich habe halt damals habe das nach diesen Experimenten, die wir da gemacht haben, ausgesucht, wer halt sonst noch auf dem Gebiet experimentell Doppler-Ultraschall validiert. Da habe ich 3 Kliniken angeschrieben. Das eine war Boston, das andere war Stanford und das dritte war Los Angeles. Und in Los Angeles war eben Professor Maurer, der sehr schnell reagiert hat und auch dann beim Kongress einmal in Salzburg war und mich da eingeladen hat, dass wir uns dort treffen. Und der hat also dann sehr schnell mich unterstützt, als mich aufzunehmen, wenn ich das Stipendium bekomme.
Das ist ja eine unglaublich sprechende Stelle. Und wir sehen ja, wie wichtig jetzt ist die Verbindung zu Professor Maurer, der quasi so eine Key-Funktion hat für die Weichenstellung innerhalb der Forschungskarriere von Helmut Baumgartner. Das ist also sehr, sehr interessant. Und er führt ja dann im Interview aus, wie er dort gearbeitet hat, wie er einerseits Hauptfellow war von Gerhard Maurer, aber gleichzeitig eben auch seine Forschung vertiefen konnte im Labor, wo er eine ganz exzellente Unterstützung hatte. Einmal durch Biotechniker und auf der anderen Seite durch all das, was er sozusagen an Instrumentarien, an Vorlagen vorfand. Er hat dann auch dort das transösophageale Echo gelernt, ebenfalls noch ein Zusatz. Und er erzählt, dass sie von diesem Kunstherzmodell, an dem er in Linz gearbeitet hat, abgekommen sind und sie hatten ein anderes Pumpmodell. Und das war ganz interessant. Und an diesem Modell konnten sie ihre Forschung noch sehr viel weiter und feiner voranentwickeln, als das eben in Linz der Fall war. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Aufenthalt für ihn. Abgesehen davon auch spricht er von dieser Wissenschaftskultur an dieser Klinik, also von Fortbildung, die er so noch gar nicht kannte. Also das fing schon morgens mit Vorträgen an und dann gab es wohl nachmittags die Table Rounds, wo also Fälle besprochen wurden innerhalb des gesamten Teams. Und das war eine sehr, sehr gute Fortbildung der Spiegelung der Fälle aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also davon hat er sehr, sehr profitiert. Und das war dann im Grunde genommen für ihn auch dann nach seiner Rückkehr quasi die Voraussetzung, um seine Habilitation dann auch zu schreiben. Also die hat er im Grunde dann auf dieser Forschungsarbeit aufgebaut und publiziert und hat dann 93 sich habilitiert. Und das Interessante ist, dass in der Zeit war ja schon die ganze Bewerbung mit Maurer in der Diskussion, dass diese Habilitation von Frau Marissa Wimmer betreut wurde, also der ersten Kinderkardiologin in Wien. Und das finde ich wieder spannend, diese Kooperation aus unterschiedlichen Fächern, die da plötzlich zusammenlaufen in Wien mit dem jungen Forscher und mit der etablierten Kinderkardiologin. Diese Zeit hast du ja selbst erlebt auch noch.
Stimmt. Professor Wimmer hat 1966 die Kinderkardiologie, also die pädiatrische Kardiologie, übernommen. Und ich konnte sie selbst noch erleben. Und das Entscheidende ist ja in diesem Prozess der Transition, wie der Begriff heißt, der Übergang von den jugendlichen Adoleszenten zu den Erwachsenen, Transition, dass das von der Professor Wimmer ganz entscheidend gefördert wurde auch. Das war damals keine Selbstverständlichkeit und hängt aber natürlich von der Gesprächsbereitschaft die jeweiligen Partner ab. Ja, das heißt, wenn Kardiologen verstehen, dass sie von den Kinderkardiologen lernen können und umgekehrt, wenn Kinderkardiologinnen wahrnehmen, dass Erwachsene keine großen Kinder sind, dann kann die Zusammenarbeit durchaus befruchtend sein. Ja.
Sie hat schon auch das im Blick gehabt, dass sie gesagt hat, den Erwachsenen soll eigentlich dann schon ein Erwachsenenkardiologe betreuen, weil er ist kein Kind, das jetzt nur ein bisschen größer ist, sondern es ist ein Erwachsener, der auch alle anderen möglichen Probleme des Erwachsenenalters kardiologisch entwickelt und sie hat es total unterstützt. Das war natürlich auch eine Voraussetzung, das so aufbauen zu können, weil sie also nicht nur unterstützt hat, dass wir die Patienten betreuen, sondern mich unterstützt hat, dass ich sie weiß, wie ich sie betreuen soll und ich habe also sehr viel von ihr auch dann lernen dürfen in der ersten Zeit, weil ich mit Problempatienten zu ihr gegangen bin und wir das besprochen haben, wie wir sie weiterführen.
Gut, wir haben jetzt Professor Baumgartners Blick auf Professorin Maria Wimmer gehört, aber gehen wir vielleicht zurück. Professor Baumgartner kommt also zurück aus L.A. und kehrt zurück nach Linz, wo er auch das Echokardiographie-Labor leitet. Aber er soll nicht in Linz bleiben.
Ja, es ist eine wichtige Zeit in seiner Berufskarriere, weil er steht jetzt zwischen der Entscheidung, bleibt er in Linz, wird Oberarzt bei Kühn. Und das wäre eine sehr gesicherte Position gewesen und auch eine sehr gut bezahlte, vergleichsweise gut bezahlte Position an der Klinik. Oder geht er dann, wenn Maurer die Professur für Kardiologie an der MedUni Wien übernimmt, geht er dann mit ihm in seine Abteilung. Es waren so zwei Dinge, die ihn so hin und her haben schwanken lassen. Denn auf der einen Seite war noch nicht ganz klar, in welcher Position er denn dann in dieser neuen Abteilung an der Medizinischen Fakultät arbeiten sollte. und wie das also dann mit seiner eigenen Karriere und Tätigkeit weiterging. Und er sagt, erst in dem Moment, als Maurer gesagt hat, also kommen Sie und richten Sie das neue Labor ein, hat er gesagt, dann war es für mich klar, dass er ging. In der Zwischenzeit hat er dann seine Karriere quasi, die entsprechenden Karriereschritte gemacht. Er ist also zum Oberarzt ernannt worden, 92, war dann die Habilitation und er erhielt die Dozentur. Und das Thema der Habilitation war ja Validierung von Dopplermessung im In-vitro-Modell. Und das war auch die Zeit der ganz engen Zusammenarbeit mit Frau Wimmer.
Ja, er betritt also mit dem Aufbau des ersten Programmes für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern, kurz EMA, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Neuland. Aus der reinen Diagnostik, wenn man so will, wird sozusagen eine nachhaltige Betreuung der Betroffenen. Und Professor Baumgartner beschreibt das im Interview so.
Das war eigentlich das große Anliegen, also jetzt nicht nur Ultraschalluntersuchungen zu machen, sondern diese Patienten zu betreuen. Und wir haben dann ein Programm für angeborene Herzfehler bei Erwachsenen und ein Programm für Klappenerkrankungen aufgebaut. Und das war dann auch mit sehr, würde ich sagen, erfolgreichen Forschungssachen verbunden, die jetzt in erster Linie klinische Forschungsprojekte waren, wo es darum ging, wie ist der Verlauf dieser Erkrankungen, wie beeinflusst welche Therapie den Verlauf, wann kann man irgendwelche Hinweise kriegen aus den Untersuchungen, zu welchem Zeitpunkt man einschreiten soll mit einer Operation oder mit einer Katheterintervention.
Aber man muss schon dazu sagen, dass das Interesse an dieser Patientengruppe an den EMAs schon bevor Professor Baumgartner gekommen ist, in Wien vorhanden war. Professor Huber und ich haben in der Ambulanz uns um diese Patienten auch schon begonnen zu kümmern und haben die Wichtigkeit erkannt, die Zusammenarbeit mit der Kinderkardiologie zu vertiefen. Professor Huber hat mit Professor Wimmer auch die Fälle besprochen, ich durfte dann auch dabei sein. Und wie Helmut Baumgartner gekommen ist, war das natürlich ganz eine große Freude, dass hier jemand kommt, der dieses Gebiet als sehr wichtig erachtet, dass wir ein eigenes Programm damit starten können. Aber hören wir selbst, wie er das beschreibt.
Es ist dieses Fachgebiet, war so ein bisschen Konkurrenzkampf oder Ellbogen, war das so eine Insel der Seligen, weil es haben sich ja alle in der Kardiologie gestürzt auf diese heißen Dinge, BTCA, in der Rhythmologie, die Ablationsverfahren, die aufgekommen sind und weiter, Herzinsuffizienz mit den neuen Therapien und die Leute, die sich mit den Herzfehlern beschäftigt haben, die waren eigentlich, da war kein Konkurrenzkampf, sondern es war eine viel stärkere Zusammenarbeit auch mit anderen Kliniken, weil man nicht interessiert war, sich über den anderen da irgendwie zu besonders in Szene zu setzen, sondern auszutauschen, um bei den doch häufig seltenen Dingen die Erfahrung zu kumulieren, die da in den unterschiedlichen Bereichen ist. Und das war eigentlich ein sehr schönes Arbeiten, muss man sagen. Und ist dann später bei den Klappenerkrankungen je durchbrochen worden von den Interventionen, die wir machen konnten. Dann wurde das plötzlich die attraktive Sache und dann stürzen sich plötzlich alle Leute drauf und das nimmt dann eine sehr teilweise auch negative
Dynamik. Kampffeld.
Ja, Harald, wir bewegen uns ja in deinem Spezialgebiet. Ist der Bereich der EMA noch immer eine Insel der Seligen?
Für mich ja. Ja, es ist noch immer eine Insel der Seligen. Warum? Weil es wirklich bei den Rare Diseases darum geht, dass das Wissen um diese Erkrankungsformen gebündelt, auch international zusammengetragen wird und gemeinsam an Lösungen erarbeitet wird. Und das zeichnet diesen Bereich aus, den ich auch so schätze. Das heißt, man hat mit vielen, vielen Berufsgruppen zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht nur den medizinischen Bereich, sondern auch den psychologischen Bereich, den sozialarbeiterischen Bereich. Viele Fragestellungen, die aufkommen, sind Lebensthemen für unsere Patienten. Und der ist eine breite Entwicklung, die wir hier begleiten. Und das ist natürlich für die Interventionisten, wenn das dann schwarz-weiß skizzieren darf, der Interventionist, der den Patienten am Kathetertisch hat und interveniert und sonst nichts im Blickfeld hat, was natürlich nicht stimmt, ganz ein anderes Beschäftigungsbild. Und man braucht sehr viel Zeit, um die Expertise in diesem Bereich zu bekommen. Und auch da täuscht man sich einfach aus. Daher ist diese Insel der Seligen durchaus so ein Bild, das ich sehr gerne auch verwende.
Ja, interessant finde ich, dass hier so einen ganz zarten Hinweis auf die Konkurrenz sozusagen beziehungsweise auf diese Konzentration auf die Klappenerkrankungen hier enthalten ist, was ja dann auch ein durchaus nicht unlukratives Gebiet innerhalb der interventionellen Kardiologie war, wo es ja dann auch immer noch die Konkurrenz zwischen der Chirurgie und den Interventionalisten gibt. Also das ist ganz zart hier im Hintergrund angedeutet und insofern ist da die Insel der Seligen doch etwas, was du gerade Harald erklärt hast, eine sehr schöne Alternative für ihn. Ja, interessant ist, also wie es jetzt im Grunde weitergeht, eben mit der Karriere von Helmut Baumgartner. Es gibt ja eben die Frage, bleibt man in Wien? Kann man sich dort weiter bewerben? Wird man ordentlicher Professor sozusagen in dieser akademischen Karrierelinie? Oder bewirbt man sich an eine andere Universitätsklinik? Und bei ihm ist es so, dass er schon darüber nachgedacht hat und überlegt hat, welche Möglichkeiten sich ihm also da bieten. Und auf der anderen Seite war ihm auch klar, ewig auf dieser Position auszuharren, hat auch so einige Problematiken. Es kommt auch die nächste Generation, die Anspruch auf Stellen erhebt. Und insofern war er dabei, die Bewerbungslage sich anzuschauen. Er ist auch von seinem Mäzen, wie er ihn nennt, auch darin unterstützt worden, sich nach außerhalb zu bewerben. Und er sagte, also Münster war überhaupt nicht in seinem Fokus, sondern Münster ist quasi auf ihn zugetreten, und zwar auch aufgrund dieser Besonderheit und dieser innovativen Praxis und seiner Rolle in der Ausbildung eben dieses neuen Faches EMA und zugleich eben begleitet von dem anderen Profil, nämlich der Klappenwiedchen. Jetzt ist diese Karriere-Teil insofern interessant, als er nun zeigen kann, dass er tatsächlich dann in Münster eine ordentliche Professur erhält in der Klinik für Kardiologie, eine quasi eine dritte Abteilung, die dort eingerichtet wird für EMA und für Klappenwiedchen. Und dass er dort das Wiener Modell quasi ganz einmalig in der Bundesrepublik Deutschland etablieren kann. Und spannend ist eben, dass da zwei Dinge zusammentreffen, nämlich eine sehr aktive Mäzenin, die selbst ein Kind mit angeborenen Herzfehlern hat, ist inzwischen erwachsen geworden ist, den großen Einfluss hat und großen und potenten Förderkreis und Förderprogramm aufgebaut hat. Und auf der anderen Seite eben die Bereitschaft, auch innerhalb eben dieser großen Klinik für Kardiologie diese Abteilung einzurichten und auch auszubauen. Und da war eine sehr, sehr große Hilfe auch der geschäftsführende Direktor, der ihn da unterstützt hat und eben diese Klinik mit aufbauen, helfen hat mit besonderen Programmen und. Und hier kann er nun wirklich seine segensreiche Arbeit weiter fortführen. Und es zeigt sich dann auch, dass auf die Dauer es auch lukrativ ist, jetzt bundesdeutsche Situation, dass es eben möglich ist, aufgrund eben der Patienten mit den Klappenerkrankungen, die dort behandelt werden, eben so gut zu wirtschaften und den Haushalt in eine positive Entwicklung zu bringen, dass eben davon auch dieses Programm Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern profitieren kann, also von den Ressourcen.
Wichtig zu ergänzen wäre vielleicht noch, dass neben dieser klinischen Arbeit er ganz wesentlich auch bei den Guidelines im Rahmen der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, der ESC, tätig war. Das heißt, die Guidelines sowohl zu den strukturellen Herzerkrankungen, also zu den angeborenen Herzerkrankungen, die Guidelines hat er mit dem Vorsitz geführt und hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass hier Sicherheiten im Sinne von Richtlinien entstehen. Aber hören wir uns an, wie er selbst das beschreibt.
Es war eine Herausforderung zu versuchen, da wirklich was gut gesichert durch die Datenlage, aber auch so aufbereitet, dass es praktisch gut anwendbar ist.
Sind Leitlinien auch justiziabel? Sprich, wenn es mal um sozusagen Kunstfehler geht und so weiter, dass man sagt, Leitlinien da und
das. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Leitlinien sind keine Gesetze, sondern die geben eine Linie vor.
Helmut Baumgartner bleibt bis 2024 Direktor der Abteilung für Kardiologie 3 am Uniklinikum Münster. Er war frisch im Ruhestand, wie ihr ihn interviewt habt. Und er zieht dann auch Bilanz und dabei formuliert er quasi ein Lebensmotto.
Wenn ich jetzt so zurückblicke oder auch mit anderen spreche oder mich Leute um Rat fragen, was sie in anderen Entscheidungen machen sollen, ist auch nach meinem Abschied dann und meinem Referat natürlich bei einigen gekommen, und dann sage ich denen vor allem immer, sie sollen nicht irgendeine Position anstreben oder irgendetwas an Position oder an Geld oder sonst was zu erreichen, sondern sie sollen sich den Sachen widmen, die sie irgendwie faszinieren und die sie besonders gut machen wollen. Und dann werden sich offene Türen bilden. Der Weg der offenen Tür ist vielleicht schon ein gewisses Motto, das vielleicht jetzt auch rausgekommen ist, weil an meiner Laufbahn war vieles nicht planbar, sondern es haben sich irgendwo Türen aufgetan. Und die andere Seite, die ich oft sehe, ist, dass jemand an Türen sich Wunsch legt, die nicht aufgehen.
Professor Baumgartner beschreibt den Weg der offenen Tür, wie ich finde, ein schöner Schlusspunkt. Einerseits für ein Interview, andererseits auch für unsere heutige Podcast-Folge. Wir haben heute Einblicke in die Karriere von Helmut Baumgartner gewonnen, von seinen Anfängen in Linz bis zu seiner internationalen Leitlinienarbeit. Johanna, Harald, ich danke euch beiden für eure Expertise, die ihr in allen Folgen unter Beweis gestellt habt. Und unseren Hörerinnen und Hörern danke ich für das Interesse. Das war der Podcast zum Projekt Living History of Cardiology in Austria, der ÖKG. Abschließend erlaube ich mir, Ihnen noch die Videointerviews ans Herz zu legen, auf denen dieser Podcast basiert. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war eine Produktion von Med Media.